Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich euch alle hier heute Morgen im Gottesdienst sehe, mit euch zusammen den Gottesdienst feiern kann. Ich grüße euch auch an den Bildschirmen, wer da zuschaut oder später den Gottesdienst noch anschaut. Ja, heute ist erster Advent, Ankunft des Königs. Oder vielleicht auch Ankunft deines Königs. Die Adventszeit soll uns daran erinnern, dass wir noch auf dem Weg sind. Dass das, was wir erleben jetzt, nur vorläufig ist. Dass wir in so einer Zwischenzeit sind, dass wir auf die Ankunft eines Königs warten. Eines Königs, der ein Friedensreich ausrichten wird. Gottes Reich. Wir warten auf die Rückkehr von Jesus. Aber die Frage ist natürlich, wartest du eigentlich wirklich auf die Rückkehr von Jesus? Es gibt so diese Bilder von diesem kommenden Reich Gottes, von diesem Friedensreich in der Bibel. Das sind so wunderschöne Bilder, die beschreiben, vielleicht in Metaphern, vielleicht auch in echt, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet. Da wird davon gesprochen, dass Tod und Tränen nicht mehr sein werden und dass es kein Leid mehr gibt, dass die Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden, dass der Löwe und das Lamm zusammen auf der Weide sind und das Kind mit der Schlange spielt. In diesem Reich gibt es eine Straße zwischen Ägypten und Syrien und Israel in der Mitte. Und wie drei Brüder wandeln diese Nationen gemeinsam auf dieser Straße in Frieden nach Jerusalem, um Gott anzubeten. In dieser Vision wird jeder im Frieden unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen und die Frucht seines eigenen Weingartens genießen. Das ist die Zukunft, die Gott für Israel und den ganzen Nahen Osten im Sinn hat und will und auch einmal ausführen wird. Gottes Reich, was für ein Kontrast zu den Bildern und Schlagzeilen, die uns gerade aus Israel und Libanon und Gaza und dem ganzen Nahen Osten erreichen. Das ist Gottes Vision. Sein Plan für Israel, sein Plan für die Welt, sein Plan für uns. Und Gott wird ausführen, was er plant. Der König wird kommen. Und in der Zwischenzeit lesen wir von diesem König, der alles das ausrichten soll, dass er auf einem Esel dahergeritten kommt. Irgendwie gehört das zu Gottes Plan, dieses Eselfohlen und das, was in Jerusalem passiert ist und dem, was Gott noch weiter tun wird. Wie passt das zusammen, der Esel und das Friedensreich? Und ich lese uns mal aus Sacharja 9 den ganzen Zusammenhang von diesem Wochenvers, den wir haben. Da schreibt der Prophet, du Tochter Zion, und Tochter Zion, damit ist eigentlich das Volk Gottes gemeint. Das ist so ein poetischer Name für Israel, für Volk Gottes. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Mit den Propheten im Alten Testament ist das so eine Sache. Ein großer Teil der Texte spricht übrigens in deren Gegenwart hinein. Aber es gibt eben auch diese Texte, wo die Propheten ein Bild von der Zukunft sehen. Ein Ausblick auf das, was Gott vorhat. Ein Ausblick auf die Ziele, die Gott mit seinem Volk hat, mit uns hat, mit der Schöpfung hat, mit der Welt hat. Und das sind gute Ziele. Gott hat gute Gedanken und Gedanken des Friedens über uns. Und zur Durchführung und zur Ausführung dieses Plans sprechen die Propheten immer wieder von einem Retter, von einem König, von einem Gesalbten, dem Messias oder auf Griechisch oder wie wir ihn nennen, Christus. Er wird der Messias, der Christus genannt, der König. Und es ist schon interessant, es gibt mindestens 332 eindeutig alttestamentliche Prophezeiungen, die Jesus in seinem Leben erfüllt hat. Das mit diesem Esel, das kann man ja noch, also ich glaube, dass das Jesus bewusst gemacht hat, um diese Prophezeiung darauf anzuspielen. Aber er konnte jetzt nicht bestimmen, wo er geboren wird, zum Beispiel. Also es gibt Prophezeiungen, die hätte Jesus nicht wissen können. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Aber einige stehen eben noch aus. Und dieser zweite Teil, den wir da gelesen haben, dieser, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, darauf warten wir. Und ich will euch mal ein Bild zeigen von einem Schwibbogen. Genau, ich glaube, ihr kennt das. Und was mich an diesem Bogen ja so fasziniert, das sind ja diese Weihnachtsbögen aus dem Erzgebirge. Oft sind da ja noch Lichter dran. Ich habe zu Hause einen eindimensionalen. Und dieser hier, den ihr da seht, der hat ja verschiedene Ebenen, um dieses Bild darzustellen. Und mehrere Ebenen ergeben das gesamte Bild. Und ich finde, das ist eine gute Metapher, wie die Propheten gesehen haben. Sie sehen das gesamte Bild. Aber es gibt verschiedene zeitliche Ebenen. Und als Jesus mit dem Esel in Jerusalem eingeritten ist, haben wir eine Ebene dazu bekommen, aber die andere Ebene, die steht noch aus. Das Bild, das muss noch vervollständigt werden. Aber kommen wir erstmal zu unserem heutigen Bibeltext. Den Predigttext für den ersten Advent. Das ist der sogenannte Perikopentext, also der vorgegebene Predigttext für den Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Ich gucke da immer mal nach, was die da gerade so machen. Und dachte ich, ist das nicht der falsche Text? Aber ich lese ihn erstmal vor. Aus Matthäus 21. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt, der Herr braucht sie und dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sag zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus, andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig, Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt, Hosanna, im himmlischen, in der himmlischen Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ich höre mich irgendwie sehr hallig und undeutlich. Ich weiß nicht, wie ihr euch hört, aber das ist ein bisschen irritierend für mich. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen... Aber wenn ihr mich versteht, ist ja gut. Gut. Da kommt also Jesus auf diesen Esel in Jerusalem reingerissen. Und die Menschen zur Zeit von Jesus, erlebten auch Unterdrückung und Krieg und Ungerechtigkeit und Verfolgung und Kreuzigung und Verrat. Rom war die Weltmacht und Judäa eine kleine Provinz, die eigentlich mehr oder weniger ausgebeutet wurde. Und die Menschen wurden unterdrückt. Und da ist also Jesus von Nazareth, der in diesem Text als der Prophet von Nazareth bezeichnet wird, der Tausende von Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen gesättigt hat und der 1 oder 2 Tage vorher, bevor er da in Jerusalem reinkam, Lazarus von den Toten auferweckt hat. Eine Geschichte, die sich wie ein Lauffeuer durch ganz Jerusalem verbreitet hat. Lazarus, der schon 4 Tage tot im Grab gelegen hat. Und wir wissen, dass die Menschen glaubten, dass Jesus der Messias sei. Sie glaubten an Jesus. Und jetzt kommt Jesus auf dem Esel daher. Ganz so, wie es diese Prophezeiung aus Zacharja sagt. Und mit dieser Handlung, bin ich mir sicher, nimmt Jesus wirklich das für sich in Anspruch, um es auch den Menschen zu sagen. Ich bin's wirklich. Und die Menschenmenge singt dieses Lied aus Psalm 118. Und Psalm 118 ist der Psalm des Lobgesangs für den ankommenden König. Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei der, der kommt im Herrn. Hosanna heißt übersetzt Hosanna. Wir denken ja immer, es heißt wie Halleluja und lobet Gott. Nein, Hosanna heißt Herr, hilf, rette uns, Herr. Und genauso steht es im Psalm 180. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist das Lied, das für den König gesungen wird, wenn er siegreich aus der Schlacht zurück nach Jerusalem kommt. Hosanna dem Sohn Davids. Das ist der Jubelruf, dass der König gesiegt hat. Und jetzt kommt Jesus reitend auf diesem Esel. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Nur, das ist der falsche Feiertag. Deshalb wundern sich auch die Pharisäer so. Denn Psalm 118 und die Ankunft des Königs wird auf Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest des jüdischen Liturgie gefeiert, im Herbst. Da wird dieses Lied gesungen. Da erschallen die Posaunen. Da erwartet man die Ankunft des Königs, des Messias, als siegreicher Herr. An diesem Tag, wo Jesus nach Jerusalem einreitet, ist die Vorbereitung zu dem Passafest in Lamm. Und genau an diesem Tag, wo Jesus auf diesem Esel sitzt und durch die Tore von Jerusalem reitet, werden mit ihm zusammen die Lämmer durch diese Tore getrieben, die auf dem Passafest geschlachtet worden sind, die geopfert werden. Also ja, Jesus reitet dort ein, auf dem König, aus dem prophezeiten Messias. Aber er reitet dort nicht ein als der siegreiche König. Er reitet dort ein als der König, der den Sieg erst erringen wird. Er reitet dort ein als das Lamm Gottes, das der Welt den Frieden bringt. Und ein paar Tage später wurde er genau dort ans Kreuz genagelt und er starb. Und er hatte einen viel größeren Kampf zu kämpfen als gegen die Römer. Aber genau das ist den Menschen verborgen geblieben. Sie sahen nur in diesem Bild alles, aber sie wussten nicht, was das wirklich bedeutet. Jesus starb und er wurde auferweckt. Und indem er das tut, besiegte er den Tod und brachte uns das ewige Leben. Und das ist überhaupt erst die Voraussetzung für das Friedensreich. Das ist überhaupt erst die Voraussetzung, dass wir daran auch Anteil haben. Denn dieses Friedensreich ist ein ewiges Reich und nicht ein zeitlich begrenztes. Jesus lebt, er wurde in den Himmel aufgenommen, aber er hat gesagt, er kommt genauso wieder zurück. Und ja, wir erwarten seine Rückkehr. Und wenn ich überlege, wie Paulus seine Rückkehr, also die Rückkehr von Jesus beschreibt, dann spielt es genau auf diese Vorstellung an, dass die Posaunen schallen. In Thessalonicher 4, 16 bis 18 lesen wir, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, Rosh Hashanah, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Und danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegengehen. Und dann werden wir für alle Zeit bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Rosh Hashanah, die Rückkehr des Königs und die wahre Befreiung der Gefangenen. Und der zweite Vers erklärt, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Es würde sonst keine Auferstehung der Toten geben. Wir brauchen das, dass Jesus den Tod besiegt, dass er stirbt und dass Gott ihn auferweckt und dass diese Kraft uns zur Verfügung steht. Ohne Kreuz gibt es keine Auferstehung. Die Menschen waren begeistert von Jesus. Sie hätten ihn zum König gemacht. Aber dann hat er nicht so gehandelt, wie sie sich das wünschten. Sie lehnten ihn ab. Am Sonntag riefen sie Hosanna und am Freitag riefen sie Kreuzige ihn. Jesus kommt uns oft anders entgegen, als wir das erwarten. Und manchmal handelt er auch anders, als wir uns das wünschen. Wir haben Erwartungen an Jesus. Und manchmal werden wir enttäuscht. Und vielleicht so enttäuscht, dass wir zweifeln und sogar den Glauben verlieren. Manchmal werden wir vielleicht gar nicht von Jesus enttäuscht, sondern von den Menschen, die sagen, sie folgen Jesus nach. Warum lässt Gott es zu? Und trotzdem liegt da dieses Geheimnis darin, dass Jesus auf diesem Esel kommt, dass Jesus in eine Krippe gelegt wird, dass er sanftmütig kommt und demütig und dass er sich dir nicht aufdrängt, sondern dass du immer noch die Entscheidung hast, wie du dich zu diesem König stellst. Zuerst müssen wir ihn als den willkommen heißen, der sich für uns ans Kreuz hat schlagen lassen und stirbt. Und dann werden wir bei der zweiten Ankunft mit ihm jubeln. Ohne diese erste Ankunft wird es auch kein Jubelfest bei der zweiten Ankunft für uns geben. Und deshalb ist die Frage, wie werden wir Weihnachten feiern? Werden wir den König in unserem Leben, in unserem Herzen empfangen? Werden wir sagen, der König kommt? Oder ist es dein König kommt? Dieser Jesus als Lamm Gottes auf einem Esel in einer Krippe. Werden wir diesen Platz mit ihm teilen? Oder werden wir im Luxus und der Ablenkung des Weihnachtsfestes den Moment verpassen, wenn er an unsere Tür klopft und uns begegnen wird? Paul Gerhardt dichtete in einem alten Weihnachtslied: Ich stehe an deiner Krippe hier, folgende letzte Strophe. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und kehre bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Das ist das wahre Weihnachtsfest. einmal und immer wieder neu. Komm, komm und kehre bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Advent heißt Ankunft, aber nicht Vertröstung. Manchmal denken wir ja, ja, okay, dann glaube ich jetzt an Jesus und dann warte ich und mach nichts. Aber das ist damit nicht gemeint. Ankunft, das heißt, wir leben in einer Erwartung, und wenn wir in einer Erwartung leben, dann leben wir auch in einer Zeit, in der wir die Ankunft von Jesus vorbereiten. Advent, ne? Wir bereiten alle Weihnachten vor. Und wenn dieses ewige Leben, wenn wir Jesus sozusagen, wenn wir die Krippe von Jesus sind und er in unser Herz kommt, dann beginnt dieses ewige Leben schon jetzt. Auch dann, wenn wir Jesus vielleicht nicht sehen, er ist hier, er ist durch seinen Geist gegenwärtig. Er ist hier und will dir begegnen. Und er wirkt und er handelt heute nicht anders als vor 2000 Jahren. Wir sind gesandt als seine Stellvertreter und tragen sein Licht und seine Kraft und sein Heil in die Welt. Um zu trösten, zu helfen, den Armen zu helfen, zu heilen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Advent ist keine Zeit der Faulheit. Wir haben einen Auftrag. Es gibt ziemlich viel zu tun. Er lebt in uns. Und seine Kraft macht uns stark in unserer Schwachheit. Es passiert doch wirklich was in uns. Er gibt uns seinen Frieden und heilt uns und befreit uns, ganz so, wie er es auch damals getan hat. Diese Zwischenzeit ist eine Zeit der Gnade. Und wenn wir ihn an unser Leben aufnehmen, wenn aus dem König mein König wird, kommt Kraft und Frieden in unser Leben. Und ich habe so ein Buch zu Hause, das heißt Gott begegnen. Vielleicht kennt ihr auch ERF, Evangeliumsrundfunk, diese Sendung Mensch Gott. Da erzählen Menschen immer, wie Gott ihnen begegnete. Und das ist sozusagen eine Verschriftlichung. Also hier sind so einige Geschichten aufgeschrieben davon. Und mich hat angesprochen die Geschichte von einem Mann namens Oliver Steiner, der beim Baumfällen eine Dynamit irgendwie gebastelt hat, um den Baum schneller zu fällen. Und diese Dynamitstange ist explodiert, als er direkt daneben war. Also er war kein Fachmann. Und er ist im Krankenhaus gelandet und er konnte nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Und als er dort im Krankenhaus lag, bei Bewusstsein, viele OPs, hat er zum ersten Mal zu Gott gebetet. Und vorher war er Atheist, er hat überhaupt nicht an Gott geglaubt. Und dann schreibt er, er wollte sich umbringen, aber er dachte, vielleicht bete ich erstmal. Also bevor er diesen Plan in die Tat umsetzte, machte Oliver noch etwas anderes. Zum ersten Mal in seinem Leben betete er. Ich habe zu Gott geschrien, vergib mir, wenn du existierst, lass mich wieder sehen und lass mich wieder hören und ich verspreche dir, ich folge dir nach, was immer das bedeutet. Bisher war ich purer Atheist und ich habe mich lustig gemacht über Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Ich war überzeugt, dass Religion nur etwas für Leute ist, die Probleme mit logischem Denken haben. So betet er also. Und was passiert nach diesem Gebet, erlebte Oliver, dass er jeden Tag etwas deutlicher hören und irgendwann wie durch einen Schatten auch wieder sehen kann. Und am 14. Tag war es dann passiert. Ich hatte wieder 100% Sehfähigkeit auf beiden Augen und 100% Hörfähigkeit auf beiden Ohren. Etwas, wovon der Professor zu ihm gesagt hat, beides, also nur Schatten sehen, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer als 5%. Was jetzt aber passiert, er hat ja nicht wirklich gewusst, wer Jesus ist. Er geht also wieder zurück, er studiert, er wird IT-Spezialist, macht Karriere und vergisst, was da passiert ist. Aber er kommt in einen Burnout und sein Chef ist Christ und dieser Chef gibt ihm eine Kassette mit einem Vortrag. Und erst will er das gar nicht anhören, aber dann hört er diese Kassette und plötzlich versteht er, wer Jesus ist. Und er erinnert sich, dass Jesus ihn schon mal geheilt hat. Und dann schreibt er, also er kniet sich nieder und übergibt sein Leben Jesus. Er lädt Jesus in sein Leben ein. Danach ist etwas Erstaunliches passiert. Ich war die letzten 8 Jahre jede Nacht in dem gleichen Albtraum gefangen. Ich musste immer wieder diese schlimme Explosion durchleben. Es war ein Trauma, aber ich konnte nichts dagegen tun. Jedes Mal bin ich schweißgebadet aufgewacht und abends habe ich mir selbst Mut zugesprochen, weil ich wusste, was kommt. Aber nachdem ich in dieser Nacht Jesus mein Leben gegeben hatte, war der Albtraum verschwunden und er kam nie wieder. Mein Herz ist frei geworden. Jesus hat einen komplett neuen Menschen aus mir gemacht. Ich habe seitdem einen unglaublichen Frieden in mir und eine übernatürliche Freude, die ich nicht erklären kann. Jesus wirkt immer noch. Das ewige Leben beginnt hier. Dieser Schwibbogen, vielleicht können wir das Bild nochmal sehen. Genau. Dieser Schwibbogen, dieser hat 4 oder 5 Ebenen und er stellt ja die Weihnachtsgeschichte dar. Also der Schwibbogen von Gottes neuer Welt, von seinem Friedenreich ist ja unendlich viel größer und hat unendlich viel mehr Ebenen. Also wenn wir mal so diese Metapher, wenn wir in dieser Metapher weiter sehen. Und manche Ebenen sehen wir schon und von manchen Ebenen, die erwarten wir noch. Aber weißt du, du bist Teil dieses großen Schwibbogens von Gottes Friedensreich. Oder du kannst Teil sein. Es gibt eine Ebene mit deinem Leben, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Es gibt eine Ebene mit deiner Rettung und mit den Taten, die du getan hast im Namen von Jesus, den guten Taten. Und was ich interessant finde, ja, es gibt Gericht und das sagt Petrus mal und alles, was schlecht war, was nichtig war, wird in diesem Gericht verbrennen. Und ich finde, so um in dieser Metapher zu sprechen, ja, also unser Schwibbogen, wenn wir jetzt unser ganzes Leben so als einen Schwibbogen darstellen würden, da wäre ganz schön viel Blödes dabei und Dinge, an die wir uns gar nicht erinnern würden und Dinge, die nicht gut sind. Und das Gericht macht das, was nicht gut war, deine Schuld, deine Sünde, es wird alles weg sein. Und am Ende wird in dieser Ebene von dir deine Rettung, dein Heil, deine Heiligkeit und alles, was du an geistlichen guten Taten getan hast, übrig bleiben. Das ist doch cool, oder? Wir können also entspannt sein und fröhlich einfach Gottes Wege und Werke tun und versuchen. Und immer wieder weiter darin gehen. Und ja, ich verstehe die Bibel so, dass nicht jeder an diesem Friedensreich teilhaben soll. Dass wenn wir diesen ersten König, diese Ankunft des Königs in unserem Herzen nicht vollziehen, dass unsere Leben in diesem Friedensreich Schwibbogen, wie immer der aussehen wird, nicht vorkommt. Es gibt in der Bibel auch so eine Stelle, dass die Namen derer, die an Gott glauben, in einem Buch geschrieben werden. Aber das ist ja nicht nur der Name. Mit dem Namen ist dein ganzes Leben ja in diesem Buch geschrieben. Also nichts ist umsonst, was du tust, sondern was du tust, hast Ewigkeitswert. Und wie du handelst, das wird bleiben in Ewigkeit. Alles Gute, was du tust, alles Schöne, was du tust, da, wo du Menschen ermutigst, wo du Versöhnung bringst, wo du Friedensstifter bist, wo du vielleicht die Schöpfung bewahrst. Das wird bleiben. Das wird man sehen am Ende. Aber nicht jeder steht in diesem Buch. Nicht jeder wird in dieser Geschichte am Ende auftauchen. Es kann auch sein, dass dein Name da nicht drin ist und dass deine Ebene nicht in diesem Schwibbogen drin ist. Du bist geplant als ein Teil von Gottes Geschichte. Jeder sollte da einen Platz haben. Du sollst zur Vervollständigung des Gesamtbildes beitragen. Und vielleicht ist heute ein guter Zeitpunkt, einfach wieder neu anzufangen und zu sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber ich will, dass mein Leben einen Wert und einen Sinn hat. Dass mein Leben Ewigkeitswert hat. Und ich will das in dieser Kraft tun, die uns zur Verfügung steht. Dein König kommt. Mach ihm die Tore deines Herzens auf. Amen. Lass uns eine kleine Zeit der Stille haben, wo jeder einfach selber darüber nachdenken kann und in der Stille beten kann. Ich mache dann noch den Abschluss.